Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge.
Weiter.
Achso, geht schon los?
Vielleicht. Vielleicht.
Okay.
Erzähl erstmal, was du sagen wolltest.
Jetzt würde ich deine Pflege. Also wenn ich die Pflege erkläre, würde ich so diese grundlegenden Sachen erklären. Mhm. Aber weil wenn ich jetzt zum Beispiel erkläre, was sie für eine Creme drauf machen sollen, dann würde ich, dann erkläre ich meistens dazu, dass diese Creme, die benutzt wird, ne, irgendwo in einem Schrank aufbewahrt werden soll. Ne, meistens am besten da, wo kein anderer rankommt. Und bringen meistens noch so Beispiele, dass denn jetzt irgendwie der WG-Mitbewohner nach dem Fußballspiel, ne, mit seinen dreckigen Fingern dann da irgendwie auf den Cremedeckel, dann auf die Wunde, wieder an den Creme, an die Öffnung und das dann wieder verschließt und in den Schrank packt. Das sind so Sachen, so, die ich dann, die dann variieren. Und dann
darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass du so ein Beispiel
nimmst. Ja, also weil ich stelle mir das dann so vor, dass diese Creme dann in den Schrank gepackt wird. Und ich habe mal in einer WG gewohnt, wo ich mir das Badezimmer, das Bad dann auch mit meinem Mitbewohner geteilt habe. Und da war das manchmal so, dass ich dachte so, irgendwie war da vorher mehr drin. Ne? Und wenn man sich dann vorstellt, dass man diese Creme halt in sein Gesicht schmiert.
Jetzt,
ne?
Wo du es sagst.
Und
eher auf seine Füße.
Ja, weiß ich nicht. Also, ne, Hotelzimmer sind auch solche, ist auch sowas. Ne? Was ist da drin? So, keine Ahnung. Manchmal kommt das so, schießt mir das durch den Kopf. Und bei der Creme habe ich irgendwann gedacht, also wenn man wirklich, weil bei meinen Eltern war das damals auch so, wenn wir im Urlaub mal irgendwie so, weiß ich nicht, jetzt Schürfwunde oder sowas, als wir kleiner waren, ja, wir haben Creme, ne, packt die da drauf. Und diese Creme, ich weiß nicht mehr, wie die hieß.
Die
das war so was Französisches. Ja, aber das war halt, so wie wir die benutzt haben, kann
La Roche-Posay.
Nee. Das kann gar nicht Jahre gehalten haben. Da muss schon so viel eklige Bakterien und sowas reingekommen sein. Und wenn ich mir vorstelle, das dann halt auf so ein Tattoo, auf so ein großes, also so auf einen Oberschenkel drauf zu schmieren, das geht nicht gut.
Du hast es richtig plastisch jetzt dargestellt.
Ja.
Man ist sich ein bisschen eklig. Man findet es gerade. Ihr wollt nicht wissen, wie ich diese Bepanthen, wie oft ich die schon. Die
also
steht
so
mit so einem halboffenen Deckel bei mir
genau,
im Schrank.
So, solche in der Sachen. Küche. Ich würde sogar noch nicht mal. Also, wenn meine Freundin ein frisches Tattoo hat, was nicht so super oft vorkommt, aber wenn sie eins hat, würde ich ihr auch sagen: so, hol dir nochmal eine neue Creme, benutzt die, ne? Mach das, wenn dann vielleicht auf die Hand. Also Oberfläche, ne? Nicht direkt auf den Finger oder so, ne? Dass man nicht. Aha. Weil das geht ja so schnell, dass man halt aufs Handy packt, ne? Und dann irgendwie, okay, jetzt eincremen schnell, bevor ich losgehe. Und wenn da Bakterien, wenn da irgendwas unter diesen Deckel kommt, ne, an die.
Hast du einen medizinischen Ausbildungsberuf gelernt?
Nee.
Und jetzt sagt er so, ich habe mir so medizinische Assistent.
Nee. Aber ich glaube, das ist, ich weiß auch nicht, ist irgendwann kam. Weil wenn du das die ganze Zeit so wiederholst, und mir geht es darum, dass die Leute verstehen, warum man was macht. Ne, also das ist halt einfach für uns alle doof ist, wenn du jetzt mit einem frischen Tattoo auf einer Party rumläufst, ne, ja. Was irgendwie suppt. So, und ob du jetzt so ein Pad oder was auch immer irgendwie doof findest, macht ja nichts daran. Ne? So, du darfst halt nicht mit so einer offenen Fläche irgendwie durch die Gegend laufen. Ne?
Ja.
Und wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, als ich das letzte Mal auf dem Guestpot in Berlin war, im Zug nach Hause gefahren, dann saß da einer mit so Frischhaltefolie am Oberarm, ne, und die ist aber so schon so oberhalb von der Armbeuge so nach oben gerutscht, ne, durch den Knick, und da war schon so ein Blutrand unten, ne, und dann hat er so seine Arme da halt abgelehnt.
Und hast du was gesagt?
Nee, ich bin einfach so durch. Schnell in den anderen Waggon.
Also nicht so, ja. Kollege, ich bin vom
also,
Fach, ich kann dir kurz was erklären.
Aber das ist halt so das sollte ja allen klar sein eigentlich.
Ja, das ist, glaube ich,
das
nicht.
Halt, genau, ja. Und deswegen versuche ich den Leuten, das so klar zu machen. Dass es halt Gründe gibt dafür, dass wir das so erklären. Ne? Dass es irgendwie einen Grund dafür gibt, dass man vielleicht nicht super viel Alkohol trinkt, bevor man den Termin hat. Da gibt es viele Gründe für. Ne? Und das muss nicht nur was mit irgendwelchen, weiß ich nicht, im Körper mit irgendwelchen Stoffen zu tun haben oder sowas. Ne? Oder auch Sport nach dem Tätowieren. Ne? Der Körper ist einfach auch ein bisschen angeschlagen danach. Ne? Und solche Sachen, ich glaube, es ist leichter, sich das zu merken, wenn man das halt einfach so ganz umgänglich erklärt.
Total, ne?
Stell dir deinen Mitbewohner, deine Mitbewohnerin vor, wie sie halt weiß ich nicht, ne?
Mit dem Pommesfinger?
Nach Hause kommen, genau, die genau. Ist irgendwie im Pfad gestürzt, am besten mit den Händen direkt auf der Straße, hat blutige Finger und will sich das aber irgendwie, ne, die Wunde eincremen und dann.
Deswegen meinte ich, deswegen zieht sich das ein bisschen bei mir zusammen, weil die Vorstellung, weil man kann sich genau vorstellen, wie so unbedarft mit dem Finger da rein.
Genau. Und dann hast du das halt nicht.
Und dann
sind die Leute ja sehr akribisch darin, das Tattoo einzucremen und dann überall halt noch ein bisschen und jede Kante, das muss überall glitzern.
Die Bakterien oder? Noch verreiben.
Ja.
Ja, stimmt.
Und das funktioniert meistens sehr gut bei mir. Ich habe zum Glück nicht die Erfahrung gemacht, dass das jetzt alles irgendwie jedes Mal entzündet wiederkommt oder so. Aber ja, für den Fall, dass da mal was ist irgendwie oder dass die Leute das vielleicht vorher nie so sich überlegt haben. Ist es, glaube ich, ganz gut, das so zu erklären.
Wer sich gerade fragt, welcher penible Tätowierer vor uns sitzt, jetzt mache ich die kurze Vorstellung, der, dem sagen wir es jetzt, vor uns sitzt Benny Beluga aus Bielefeld, 3x B, von Halunken.
Genau.
Von den Halunken.
Von den Halunken.
Von Halunken.
Von Halunken. Hi. Klingt noch
besser. Das finde ich war jetzt ein richtig guter Einstieg.
Ja.
Schon mal. Beluga ist ja wahrscheinlich nicht dein Nachname.
Was?
Was hast du mit dem weißen Wal zu tun?
Erstmal gar nichts, würde ich sagen, außer jetzt vielleicht der Name, der Künstlername.
Ja.
Ich habe irgendwann einfach im Studio gesessen, da habe ich noch nicht tätowiert, glaube ich, und habe mir irgendwie gedacht, ich muss irgendwas darunter schreiben und mein eigentlicher Name ist irgendwie ein bisschen zu lang.
Also unter die Bilder, gedacht, meinst du?
Genau, ja. So irgendwie, ich habe da gemalt und ich weiß gar nicht, ich glaube, da habe ich damals auch mit so Copic-Malern irgendwie so Sachen gemacht und habe mir gedacht, ich muss da irgendwas drunter schreiben und irgendwie sowas für ein Logo und dann habe ich da irgendwie so, ich glaube, das hat auch nicht lange gedauert. Ich habe irgendwie überlegt und dann dachte ich, Benny Beluga wäre etwas, was so vom Wortklang, so vom Aussprechen her irgendwie ganz gut ist.
Ja. Voll.
Heißt du Benjamin?
Benjamin, ja.
Oder Benny?
Ich heiße Benjamin Amadeus Buntrock.
Wirklich?
Genau. Das wäre, also Amadeus
aber
würde ich
auch
jetzt,
schön.
Ja, Amadeus würde ich jetzt natürlich nie irgendwo mit unterbringen, aber ich denke, Benjamin Buntrock ist, also das kann
Buntrock.
Ich selber, Buntrock, ja, so wie der bunte Rock, das kann ich selber gar nicht so flüssig, schnell aussprechen. Und
Benjamin
weiß ich nicht.
Das klingt so. Eigentlich wie ein Künstler.
Ja, finde ich auch.
Ja, aber das klingt
aber mit
das
schon
fast
schon
wieder
auch.
Zu so klischeehaft, finde ich irgendwie. Also so Benjamin Buntrock-Tätowierung, irgendwie sowas, das wäre mir einfach ein bisschen zu
so
nobel.
Prätentiös,
ja,
ne, klingt das. Ja.
Und ich finde, Benny Beluga ist halt irgendwie, oh, was hast du dein Tattoo gemacht? So, Benny Beluga, okay, alles klar.
Ja, es klingt
kann
chillig,
merken,
es klingt
ja.
Nett. So.
Musst du auch gar nicht richtig verstanden haben, ne? Da kommst du wahrscheinlich, wenn du es liest, sofort wieder
schnell
drauf.
Doch, ja.
Ah, ja, das war's.
Ja.
Und
Überlegungen.
Auch nicht, ich weiß es nicht.
Doch, glaube ich ja.
Bei mir ist der Name auf jeden Fall hängen geblieben. Und dann denke ich auch immer, Mann, das sind ja einfach so stumpfe Namen, aber die funktionieren halt einfach, ne?
Beluga fandst du einen stumpfen Namen?
Nee, es ist jetzt nur diese Nicknames oder
ach
dieser,
so.
Denke ich mal, warum, hast du einen normalen Namen, warum machst du das? Aber weil die natürlich, Domaschke ist jetzt sehr sperrig, ne? Also ehe sich die Leute das gemerkt haben.
Das passt zu dir.
Ja, ich kenne auch sonst, also das ist ja auch so das Ding, ne? Wenn du jetzt einen gängigen Namen hast, ne? Vornamen und Nachnamen, dann ist es halt irgendwie einfach nicht so.
Nee, das geht auch nicht.
Ja, so präzise dann in der Welt, ne? Also wie
das
viele.
Gut, aber Buntrock hätte es jetzt auch nicht so viele gegeben.
Nee, aber ich glaube, das ist dann halt irgendwie auch mit Rock im Namen, dann Bunt, ich weiß nicht,
das
Bunt,
ja,
das ist dann halt schon einfach, also so.
Bunt und Tattoo.
Genau, das ist, ich glaube, dass diese Verbindung halt bei Buntrock, weil ich höre das auch sehr oft, dass die Leute sagen, warum hast du das denn nicht genommen? Für mich ist da der erste Grund ist, dass sich das halt nicht so schnell so gut aussprechen lässt.
Mhm.
Also auch ich selber kann, auch wenn ich das jetzt schon mein Leben lang mache, finde Benjamin Buntrock klingt irgendwie so sperrig. Ich glaube irgendwie, dass das so ein irgendwie so ein bisschen Klischee. Ich weiß nicht, wenn man dann bunt rockt, dann weiß man nicht mehr genau, wie das zusammenkommt. Dann hat man bunt im Kopf, dann sucht man bunt bei Instagram irgendwie und dann kommt da, weiß ich nicht, Buntspecht oder keine Ahnung was.
Da gibt es einige.
Farbig bunt, das hatte ich gerade, das habe ich gar nicht gerade im. Ich habe bunt von dem Bund, vom Rock.
Nee.
Ein Bündchen.
Nee, bunt.
Ja. Und dann machst du nicht mal farbige Tattoos.
Genau.
Nee, genau.
Und dann ist das
noch
irgendwie, also,
alles
ja,
passt
irgendwie
nicht,
so
okay.
Drin. Und ja, ich hätte jetzt kein Problem damit, meinen echten Namen so zu benutzen. Ich glaube, es ist auch egal, weil wenn man Benny Beluga eingibt, dann kommt man wahrscheinlich auch relativ schnell auf meinen echten Namen.
Mhm.
Ja, Für mich hat das so gut geklappt.
Es gab auch Zeiten, wo
ich mal zwischendurch dachte, ich müsste das vielleicht mal ändern.
Naja.
Weil man aber irgendwie, wenn man das selber so oft hört, ne, wenn Leute sagen, oh, dann hat die irgendwie gesagt, ich soll mal zu Benny Beluga gehen, ne, dann, wenn ich das so oft gehört habe, ich gedacht, was mache ich da eigentlich, ne, was ist, also, warum weiß ich so, ist irgendwie komisch, aber gut, das ist,
ja. Wie lange, war, also, kannst du dich noch identifizieren an sich damit?
Ja.
Ja, okay.
Absolut, ja. Das war 2016 wahrscheinlich, oder 2017.
Da hast du angefangen.
Ja, ich habe 2016 angefangen, mit, also darüber nachzudenken, oder das war so der allererste Schritt irgendwie so in diese Richtung.
Hast du irgendwo diese Geschichte schon erzählt, deine Biografie?
In so einem Format?
Mhm. Nee. Gut, okay. Dann bitteschön. Nee.
Genau, also ich ich habe über eine Bar in Bielefeld, wo ich gearbeitet habe, neben meinem Studium, ich habe Soziale Arbeit studiert, angefangen, ich habe nicht zu Ende gemacht, und ich habe über die Bar dann damals, das war wahrscheinlich so um 2015 rum, glaube ich, habe ich Edgar kennengelernt, meinen jetzigen Kollegen, Edgar Lanz, und der hat damals auch schon als Tätowierer gearbeitet, in einem anderen Studio, und hatte vor, also es war dann irgendwie wenig später, irgendwann hatte er den Plan, mit Philipp, meinem anderen Kollegen, Phil SL500, vor mit ihm zusammen...
Wie? Philipp?
Phil SL500 nennt Phil er sich. Genau. bei den Kollegen bleibe ich einfach bei den Künstlernamen.
Ja,
und genau, hat dann... die beiden hatten den Plan, Halunken-Tattoo aufzumachen. Und das habe ich auch schon... Also diese ganze Ideengründung oder Ideeschaffung, weiß ich nicht, habe ich schon mitbekommen. Und es war so, dass ich halt neben diesem Sozialarbeitsstudium, ich bin sonst eigentlich den ganzen Tag mit Fahrrad gefahren und habe dann so ein bisschen gezeichnet. Ich habe im Studium gezeichnet, aber so kritzelhaft irgendwie auf Papier. Auf so wie viele das in der Schule gemacht haben, so aus
Heft dran.
Weiß ich nicht, Langeweile.
Deswegen wollte gerade fragen, bist du so BMX-Graffiti viel, oder Rennrad und dann Grafik?
Ich habe Bike Polo gespielt zu der Zeit.
Ach, was?
Bike Polo, genau. Hardcore Bike Polo. Ja.
Also das auf was Asphalt.
Es gibt das mit Pferden und Holzschlägern auf Rasen. Das ist, glaube ich, sogar olympisch.
Mhm. Ja,
also das ist auch super alt. Das ist quasi das Pferdepolo für die ärmeren Leute. Und das, was ich gespielt habe, ist das Pferdepolo für ärmere Leute, aber auf Asphalt.
Mit Fahrrädern.
Und mit Fahrrädern, genau. Also das auf Rasen, also dieses normale olympische Bike-Polo oder Fahrrad-Polo ist auf Rasen mit Fahrrädern.
Ha.
Und das, was dann irgendwelche Fahrradkuriere irgendwo erfunden haben, irgendwann aus Langeweile, war dann Hardcore-Bike-Polo. Und das findet halt auf Asphalt statt, auf so einem Platz mit, ich glaube, 20x40 ungefähr, 20x40 Meter, mit Banden. Und dann, als ich angefangen habe, waren das so 3 gegen 3. Ne? Und irgendwas, also ist dann so ein kleiner Ball, so ein Hartplastikball. Aluminiumschläger mit so einem Plastikkopf.
Mhm.
Und dann spielt man halt.
Auf was für also Fahrrädern?
Das ist unterschiedlich. Das hat sich in der Zeit, wo ich das gespielt habe, immer so ein bisschen modernisiert. Ich glaube, am Anfang war das schon so, dass viele das auch mit so Fixies irgendwie gespielt haben, so dann irgendwie so eine ganz komplizierte Bremse, die vorne und hinten bremst gleichzeitig, wo du dann irgendwie mega viel so Kraft aufwenden musst. Das ist alles moderner geworden. Ne? Die ganzen Leute, die ich da kennengelernt habe, mich eingeschlossen, sind auch sehr so voll die Fahrradnerds irgendwie, ne? Die dann Sachen entwickeln, auch natürlich aus anderen Fahrradbereichen dann Sachen übernehmen, ne? Dann hast du dann eine Scheibenbremse gehabt, eine hydraulische vorne und so, ne? Und das ist sehr modern geworden. Ja, sind aber alles Einganggeräder, ne? Mit einer relativ leichten Übersetzung, ne? Dass du schnell, also auch mit einer Hand am Lenker, mit der Hand, mit der du auch bremst, ne?
Also stimmt, du hast ja einen Schläger in der Hand,
genau,
ne?
Genau, du hast einen Schläger in der Hand.
Geil.
Und dann, wow. Ich bin Rechtshänder, ich habe mit der rechten Hand quasi geschlagen, linke Hand gelenkt. Und damit musst du halt relativ schnell, ne, wenn das Feld jetzt 40 Meter lang ist,
Das ist ja nicht so lang.
Im Konter dann von der einen Seite zur anderen Seite mit einer Hand am Lenker oder ne, zwei, so eine angelehnt, den Ball auf die andere Seite bringen.
Das muss ich mir halt einmal angucken, wie das aussieht.
Ist das auf jeden Fall spannend. Leider musste ich oder habe ich das aufgehört fürs Tätowieren, weil ich einfach dachte, wenn ich, selbst wenn ich gute Handschuhe trage und wenn ich irgendwie gut aufpasse, der Gegenspieler, die Gegenspielerin hat vielleicht in dem Moment nicht dieses Risiko, ne? Und ich kenne mich selber, also ich in der Zeit war auch ein bisschen so riskanter unterwegs. Das ist mir einfach viel zu riskant. Also jetzt mich dabei zu verletzen, selbst so große Schürfwunden am Arm zu haben beim Tätowieren, ist halt einfach ungünstig. Ne?
Ja.
Und das ist ja der einfachste Fall noch, ne? Eine Schürfwunde.
Genau. Also ich habe nicht so viele, also die Verletzungen, die ich mitbekommen habe, waren dann eher halt nach dem Turnier vielleicht mit dem Bierfahrt gefahren und dann hingefallen oder sowas. Ne? Das habe ich häufiger sogar mitbekommen. Aber ja, das ist irgendwie so, das war so mein Ding, da habe ich irgendwie neben dem Studium den ganzen Tag bin ich da Fall gefahren. Mhm. Und ich habe dann in der Bar Edgar kennengelernt und Philipp dann irgendwie wenig später auch, die dieses Studio aufmachen wollten. Und Edgar hat auch schon gesehen, dass ich viel zeichne und gerne zeichne. Ich habe das damals, glaube ich, auch auf Instagram so ein bisschen geteilt, aber so. Also wenn ich mir das jetzt anschaue,
ja, ich wollte gerade fragen, was war das?
Ich habe da auch nicht, das ist so, weiß ich nicht, so ganz abstrakte Sachen auch teilweise mit einem Feinliner oder einem Bleistift irgendwie so skizziert oder einem Kuli.
Und thematisch?
Thematisch könnte ich
jetzt sagen. Was Figürliches oder Gegenstände
also
oder was?
Ich würde sagen, ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich schon fast 10 Jahre her. Ne? Die Sachen, die ich damals... Wahrscheinlich war das auch teilweise schon so ein bisschen Tattoo-bezogen. Das, was man so gesehen hat, ne? Die Leute, die in dieser Szene unterwegs sind und unterwegs waren, sind und waren oft tätowiert. Mhm. Ne? Und dann hat man natürlich so diese gängigen, jetzt würde man wahrscheinlich sagen, das sind so Hipster-Sachen irgendwie. Ja. Ne? Habe ich da auch ein Auge, wo irgendwie Tropfen draus. Also,
ja.
Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so weit weg von dem, was ich jetzt mache, aber. Ich kann das gar nicht. Ich würde die Sachen jetzt nicht so voll stolz präsentieren und sagen, guck mal, was ich hier gemacht habe. Ne? Weil das aber auch also vom Aufwand her und ne, die Zeit, die ich da so reingesteckt habe, war zwar, das war viel. Ich habe teilweise auch in der Bar, wo ich dann gearbeitet habe, wenn ich dann nicht gearbeitet habe, am Tresen gesessen und da ein bisschen gezeichnet. Da gab es so, es war Bar, Schrägstrich, Café, Restaurant. Da gab es Frühstück, da gab es immer so Frühstückszettel zum Ankreuzen. Die habe ich dann voll gemalt.
Ja.
Und hat das irgendwie aufgemacht. Oh, das sieht aber toll aus. Ne? Und das war irgendwie so das Ding. Ne? Und dann habe ich die beiden kennengelernt und die hatten diesen Plan, dieses Studio aufzumachen. Und in der Zeit habe ich sehr oft auf den Hund von Edgar aufgepasst. Das hat sich einfach so ergeben. Mhm. Das war cool, ne? Ich hatte die Zeit. Wenn die im Urlaub waren oder Edgar dann irgendwie vielleicht auf Conventions oder sowas, dann habe ich auf den Hund aufgepasst. Und Edgar hat mir dann als Dankeschön, weil ich da jetzt kein Geld für genommen habe, dann so Sachen mitgebracht. Stifte oder so Transparentpapier. Und für mich war das alles natürlich total spannend und interessant, weil es halt von ihm als Tätowierer war. Ne? Mhm. Und dass er mir das gegeben hat, obwohl ich eigentlich nur schön. So am Tresen saß und gezeichnet habe, war schon besonders für mich.
Ja. Wie alt warst du da? Nur so für die Vorstellung.
Anfang 20.
Mhm.
Also, ich bin nicht so gut im Rechnen jetzt. Außerdem habe ich auch das einige Sachen.
Haben wir hier öfter.
Aber ich glaube, also ich bin so 22 oder so, wahrscheinlich.
Ja. Edgar hat dich damals auch tätowiert? Oder
nee, das war, also doch, er hat mich dann irgendwann tätowiert. Also genau, wir haben uns kennengelernt und dann irgendwann so, wir haben viel unternommen. Ne? Ich habe, wie gesagt, auf den Hund aufgepasst. Er hat mir dann immer so Sachen mitgebracht. Da kann ich mich einfach so dran erinnern, weil das natürlich in dem Moment für mich, ich hatte vorher nicht so diese Verbindung in diese Szene. Ne? Also übers Bike-Polo vielleicht Kontakte gehabt zu Leuten, die stark tätowiert waren. Aber aus meinem Umfeld, aus meiner Schule, in der Uni waren dann vielleicht mal ein paar Leute, aber so lange war ich noch gar nicht an der Uni, waren tätowierte Leute. Ich hatte ein Tattoo zu dem Zeitpunkt und dann habe ich ihn kennengelernt und er hat mir halt diese Sachen dann irgendwie gezeigt, mitgebracht und Stifte und genau, und es war zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen abzusehen, dass das Studium, dass ich das nicht zu Ende machen werde. Ich glaube, ich war so im dritten Semester oder so, hatte aber dann vielleicht eine Prüfung nachzuholen, ne, oder nicht bestanden, musste ich, da habe ich aufgeschoben, ich weiß nicht mehr. Habe schon viel Zeit ins Studium investiert. Ich bin generell schon jemand, der hingeht und zumindest da ist. Ne? Ich habe jetzt mich nicht ständig gemeldet und jetzt diesen Seminar in die Länge gezogen, irgendwie kurz vor Ende. Ne? Ich war froh, wenn es vorbei war. Aber ich bin hingegangen, ne? Und ich glaube fest daran, dass ich es schon irgendwie geschafft hätte. Aber Edgar kam dann dazwischen und der hat dann irgendwann gesagt, dass er das Gefühl hat, dass ich das gut könnte, so das Tätowieren. Und hat mir dann ja vorgeschlagen, dass er mir das beibringt.
Warst du zu dem Zeitpunkt schon tätowiert?
Ja, ein Tattoo hatte ich.
Was hattest du?
Hier oben das. Das ist jetzt fast nur noch ein schwarzer Fleck.
Fast ein
schwarzer. Das habe ich.
Das sieht aus, als war es mal.
Habe ich auch selber gezeigt.
Entweder ein Mandala oder ein Kettenblatt.
Nee, das ist tatsächlich auch wirklich einfach nur so ein Muster, so Mandala-mäßig, aber jetzt auch nicht so super irgendwie zentriert gerade. Ich weiß auch gar nicht, warum ich dann sowas. Ich glaube, es war wirklich einfach so diese Langeweile oder. Also,
aber auch, dass du das dann hast tätowieren lassen, ne?
Ja. So. Das war, ich habe tatsächlich, meine Mutter hat so ein Bild, also das ist, man sieht es jetzt nicht mehr, weil die Tätowiererin damals das einfach genau so tätowiert hat, wie ich es ihr mitgebracht habe. Und natürlich nicht gesagt hat, dass es irgendwann schwarz ist. Ich habe, meine Mutter hat bei sich im Wohnzimmer also es ist wie so ein
wir sind eine esoterische Blüte.
Wie so ein Federmuster, ne? Ja, oder eine Blüte, ne? Die quasi immer größer wird. Mit gefülltem Inneren so. Und das habe ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie groß das Format ist, aber das ist schon so wie das hier wahrscheinlich, ne? Aber in so klein, da habe ich dann irgendwie, ich keine Ahnung, wochenlang dran gesessen.
Das einfach und so das als Vorlage mitgebracht?
Sie hat nee, das habe ich dann gemacht? Nee, ich habe davon ganz viel. Ach so. Das immer, das war irgendwie so ein wiederkehrendes Muster, was ich irgendwie so gemalt habe. Und genau, das habe ich ihr dann geschenkt. Das ist das erste Tattoo, was ich hatte. Es kann sein, da kann ich mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Ich glaube, dass ich schon ein, zwei Tattoos auch von Edgar dann hatte, bevor er mir das vorgeschlagen hat, weil wir natürlich befreundet waren. Ich kann aber nicht mehr genau sagen, wie lange diese Phase war zwischen, ne, wir waren befreundet, haben irgendwie echt sehr viel zusammen unternommen, zu das Studio war dann offen. Und er hat mir das quasi das Tätowieren beigebracht.
Ja.
Ne? Also ich weiß, dass das Studio im März 2016 aufgemacht hat. Und ich war, würde ich sagen, so Mitte, Ende 2016 irgendwann auch regelmäßig da.
Mhm.
Aber wir haben das so gemacht. Also er hat mir auch gesagt, wenn du da Bock drauf hast, dann würde ich dir das gerne beibringen. Wenn ich aber merke, dass das nichts wird, ne? Also ich sage auch immer dazu, dass das natürlich erstmal, also ich persönlich würde wahrscheinlich nicht so einfach jemandem, der gerade sein Studium abgebrochen hat und irgendwie, also ich habe auch viel Alkohol getrunken, ich habe da viel in der Bar abgehangen, ich würde nicht einfach so,
jemanden
aufgabeln und sagen, so hier, ne, ich bringe dir das jetzt bei. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie ich die Sachen, die ich damals gezeichnet habe, so einschätzen würde, ob das mir ausreichen würde, ne, um dann jemandem das beizubringen, um vor allem auch dieser Person diese Entscheidung zumindest so ein bisschen vorzugehen, so, ne, so diese Option zu geben. Ne, weil wenn du jetzt jemanden, willst du tätowieren lernen, ja, warum nicht? So, das war meine Reaktion. Ich habe natürlich in dem Moment auf einmal realisiert, dass das wirklich ein Ding ist. Ne? Mhm. So, ich war zu dem Zeitpunkt am Überlegen, ob ich vielleicht irgendwie nochmal so eine Grafik, sowas in Lehre, so eine Ausbildung mache oder sowas. Wobei da auch sehr viele Leute gesagt haben, oh, da musst du wieder Schule machen, da musst du wieder das, und dann musst du irgendwie regeln. Das wäre gestaltungstechnische Assistentin gewesen. Ja. Da hatte ich mein Fachabi aber fürs Studium natürlich dann irgendwie gemacht. Dann nochmal, da machst du auch Fachabi
dann
und
dann nochmal. Genau.
Das macht ja keinen Sinn. Aber was willst du sonst machen, ne? Und studieren, Grafik, irgendwie sowas, Design oder was ist, wie das alles heißt, hätte ich natürlich irgendwie nochmal viel mehr machen müssen. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass in Bielefeld die Aufnahme Kriterien da auch schon sehr streng sind.
Ja, auch mit Mappe und allem, dann hättest du da irgendwie, ne? Und ja, Hausaufgabe also, und sowas.
Ich war, glaube ich, im Kopf gar nicht so weit. Ne? Mhm. Also ich dachte, sowas alternativ zum Sozialarbeitsstudium, ne, könnte ich mir das vorstellen, weil es irgendwie praktischer ist, weil ich das eh gerne mache. Aber als Edgar dann um die Ecke kam mit, er will sich nicht tätowieren, ich kann mir das sehr gut vorstellen, war ich sofort dabei. Und er hat gesagt, mir ist nur wichtig, dass du dabei bist, dass das jetzt nicht so ist, dass du jetzt irgendwie eine 2 Wochen Gas gibst und dann mir wieder aufhörst. Lässt
nach, ja.
Und deswegen haben wir für uns oder er mir vorgeschlagen, dass ich das auch erstmal so ein bisschen für mich behalte, ne? Dass ich jetzt nicht rumgehe und sage, ey, ich werde jetzt Tätowierer, ich bin jetzt irgendwie in 2 Jahren, ne, mache ich dir deinen ganzen Rücken, kein Problem. Ich habe das für mich behalten und wir haben da jetzt kein großes, das war jetzt nicht so, guck mal, wir haben jetzt hier einen neuen Azubi, ne? Und wir haben uns erstmal jede Woche immer sonntags getroffen. Ich habe dann immer was vorbereitet, was gezeichnet, bin dann zu ihm gefahren, habe ihm das gezeigt, er hat dann sich das angeschaut, hat mir da Tipps zugegeben, Verbesserungsvorschläge. Das waren auch ganz unterschiedliche Sachen irgendwie, mal ein Buntstift, Bleistift, irgendwie sowas mit einem Pinsel. Und genau, das war so, das waren so die Anfänge. Und wie lange das ging, weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber irgendwann war dann so die Phase erreicht, wo ich dann auch einfach so oft es ging im Studio sein sollte. Ich habe natürlich nebenher trotzdem noch in der Bar gearbeitet, zu dem Zeitpunkt dann aber nicht mehr, ich war dann nicht mehr in der Uni oder an der FH. Genau, ich habe dann halt manchmal abends nachts gearbeitet, ne, bis morgens und bin dann irgendwie pennen gegangen, aufgestanden, ins Studio gegangen, habe mir dann angeguckt, wie die da tätowieren und das war so, das waren so.
Hast aber bis dato nicht selber tätowiert?
Nee, ich habe.
Wann hat er dir den Freifahrtschein gegeben?
Also ich bin mit meiner Freundin, das weiß ich, wir sind nach Nepal geflogen 2017 und kurz danach, also ich habe auch viel im Urlaub, also generell auch immer viel in Urlauben irgendwie gezeichnet, weil man natürlich Zeit hat. Und Edgar hat mir dann irgendwann geschrieben, dass ich jetzt anfangen kann, auch mal so kleinere, tätowierbare Motive zu zeichnen, sodass man dann nach dem Urlaub irgendwie, das war 2017 dann irgendwann.
Mal anfangen könnte sozusagen.
Genau, anfangen könnte, ne, dass ich irgendwie, ja, ich glaube, dass es dann wirklich auch erstmal drum ging, überhaupt, ne, also das Üben auf Kunsthaut und so, das muss irgendwann 2017 werden. Also, oder Orangenschale oder also Banane, irgendwie sowas.
Mhm. Hast du alles durchprobiert oder was?
Banane? Ja, das war aber auch, muss man sagen, ich habe das nicht lange durchgehalten. Ne, weil ich das, also auf der Kunsthaut, dann mit dem Stencil da drauf, irgendwie hatten wir da auch nicht so den richtigen, so den Dreh raus. Ne, das hat nicht so gut gehalten. Ich habe da schon ein paar gemacht. Die waren auch, würde ich sagen, okay. Ich habe die immer noch in meiner Schublade. Und dann so Banane, Orange tätowiert, das war aber...
Die hast du auch noch in deiner Schublade?
Nee. Das war aber auch irgendwie, also das Gefühl...
Bei der Kunsthaut kannst du den aufheben. Bei der Banane. Ja.
Ich mache da ab und zu immer noch mal so eine Linie drauf. Wenn ich mal irgendwie so, wenn ich eine andere Maschine habe oder so, dann einfach mal... Mhm.
Mit was für einer Maschine hast du dann angefangen auf diesen Dingern?
Ich denke mal, es war eine Maschine von Edgar. Wahrscheinlich sowas wie... Vladblatt oder Lithuanian Irons, eine Spule.
Ja.
Genau. Das waren ja nur Linien. Ich habe also doch dann irgendwann auch
mit. Du hast also nochmal, also du hast schon mit einer Spule angefangen zu tätowieren auch.
Ja, das war jetzt ja nicht wirklich tätowieren.
Weil das ist ja noch nicht so lange her. Du hättest ja jetzt alle Möglichkeiten des Sortiments gehabt.
Ja,
auch.
Aber also, genau.
Das hat er dann sozusagen entschieden.
Genau, ich habe das genommen, was er mir gegeben hat dafür. Das hat aber auch wirklich, also dann mit Stencil auf oder ich habe dann auch mit dem Edding irgendwie was aufgemalt und das dann tätowiert. Das war aber, soweit ich mich erinnern kann, einfach nicht so super cool. Das hat einfach nicht so gut funktioniert. Ne? Und ich hatte das Gefühl, dass mich das auch eher so ein bisschen eingeschränkt, also ne, dass das so wenig funktioniert hat. Und ich weiß nicht, ich habe nicht viele Leute jetzt, nicht mit vielen Leuten darüber gesprochen, was die dann benutzt haben. Und ne, ich sehe das immer häufiger, dass Leute auch diese wirklich Hände, also Kunsthände sozusagen, also das ganze Modell von einer Hand irgendwie tätowieren. Und das sieht immer sehr gut aus. Ne? Und
das ist so ein Vollsilikon-Ding.
Genau,
dann, ne?
Oder einen ganzen Arm oder Leute.
Wie
ne,
diese so, Fist-Arme, ja, die man im Sexshop auch kaufen kann.
Genau.
Das gibt's jetzt
ja, weil das ist ja voll mit Silikon sozusagen.
Und das ist dann
das
halt,
ist wie eine Prothese auch.
Genau, und das ist aber, wenn man das jetzt wirklich nur einmal benutzt ein zum Schaden Üben, drum, das kostet halt, also kostet aber viel zu viel Geld. Ne? Und dann hatten wir halt so Silikonlappen halt. Ne?
Die sind halt voll dünn, ne? Die sind ja irgendwie nur 3 mm dünn.
Es gibt
oder
solche
so.
Und solche. Ich hatte da auch gute und wenn ich mir das jetzt an, also die Farbe ist ja auch immer noch genau da, wo sie damals dann irgendwie reingesetzt wurde. Das ist schon ganz gut gealtert so, ne? Also es hat lange gehalten. Aber meine Erinnerung daran war nicht so positiv. Es war jetzt nicht so, dass ich das gar nicht hinbekommen habe. Es war eher so, dass ich das halt probiert habe, gemerkt habe, weiß ich nicht, irgendwie funktioniert es nicht so richtig gut. Ne? Dann haben die anderen aus dem Studio da irgendwie mal so ein bisschen rumprobiert und waren dann auch so, na gut, irgendwie ist das kacke. Ne? Und wenn man natürlich weiß, wie das ist, auf Haut zu tätowieren,
ja, dann ist natürlich Quatsch.
Dann so einen komischen so Silikonlappen da tätowieren soll, ist das einfach was anderes. Ne?
Wer war denn dein erster oder deine erste Kundin dann? Oder dein erster
ich
Mensch?
Ich habe mich selber tätowiert.
Ah, okay. Ja.
Genau, ich habe ein Tattoo habe ich bei mir selber gemacht.
Ist und es noch die da? Rein,
ja, es, ich habe aber auf dem Oberschenkel. Ja, ich habe mir so einen kleinen Wal tätowiert. Einfach nur so ein
Beluga-Wal.
So eine Kinderzeichnung. So wie, wirklich wie so ein Kinderspielzeug, irgendwie so ein Wal.
Mhm.
Auch damals auch schon ja so ein bisschen schattiert dann, aber das hat ja auch Ewigkeiten gedauert. Und ich bin auch relativ groß, ne, und dann so an den Oberschenkel kommen, ne, wenn man dann irgendwie so, da hatte ich dann auch, ich glaube, ich habe,
so
ja, erstmal schon, aber wenn man dann halt, ne? Genau, verkrampft, übelst aufgeregt, mit, das erste Mal, ich habe dann, glaube ich, auch das, ich musste das Fußpedal mit dem anderen Fuß, also ne, ich hatte damals schon immer irgendwie dann ja, diese Spulmaschine. Also es kann sein, dass ich da auch schon meine eigene, dass Edgar mir dann auch schon meine erste Maschine, das war auch so eine Lithuanian Irons, Spulmaschine, dass er mir die da schon geschenkt hat. Auf jeden Fall war es eine Spulmaschine. Und ich habe damit mit dem Fußschalter, ich habe auf der Liege gesessen und hatte meine Füße quasi auf so einem Hocker, auf so einem Ikea-Hocker. Und musste das diesen Fußschalter dann halt auch mit dem anderen Fuß bedienen.
Weil du auf dem rechten tätowiert hast dann.
Das war so weird.
Ja.
Und das hat mich einfach, also es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich angefangen habe. Und ich glaube, die haben mich dann auch schon gut in Ruhe gelassen so, ne? Und sind vielleicht ab und zu, wie läuft's? Aber so das erste Mal dann so, ne, wirklich mit der Nadel in die Haut gehen und dann zu merken, irgendwie, oh, jetzt habe ich ja gar keine Meter gemacht, ne? Und dann bist du nochmal, das Ding ist schon heftig groß geworden jetzt, ne? Also die Linien.
Achso, ja, genau, das ist ja, jetzt,
ja.
Ist ja jetzt 7 Jahre her oder so, ne? 6, 7 Jahre.
Ja, genau, ja. Ja.
Okay.
Also es ist auf jeden Fall, also es ist noch da, ne? aber die Linien sind schon krass geblaut. Also da habe ich schon echt viel Farbe reingemacht.
Viel rein.
Ja.
Ja.
Aber das war so das Erste. Und dann habe ich die Kolleginnen tätowiert. Damals, die waren alle dabei. Dann hatte ich das große Glück, dass sehr viele Stammkunden und Kundinnen da waren, die gesagt haben, jo, von Benni will ich auch ein Tattoo haben. Ne? Dadurch, dass ich in dem Laden natürlich auch schon eine gewisse Zeit dann so abgehangen habe.
Ja.
Ne? Ich habe irgendwann, glaube ich auch, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so ganz sicher, da auch schon so ein Stück weit die Beratung gemacht. Ne? Also vorm selber tätowieren habe ich dann da auch so ein bisschen die Leute beraten. Ich habe auch die Pflege
so
erklärt. Ja. Ne? Ich war da halt, ne? So, und die Leute haben mich gesehen, ne? Haben gesehen, was ich so zeichne. Und ich habe auch viel gezeichnet. Und ja, wie das dann so ist. Im besten Fall. Ne?
Wo hast du
ich wollte gerade sagen, die Karriere klingt jetzt sehr rund, sozusagen.
Ja.
Vom so, oh. Ne? So vom Einstieg.
Ja. Also ich glaube, dass das einfach Schicksal war, dass ich zu dem Zeitpunkt in dieser Bar gearbeitet habe und mich natürlich, also ich habe mich natürlich auch angestrengt und dafür gearbeitet, dass ich da hinkomme. Ne? Das klingt jetzt erstmal, ich habe die Geschichte natürlich schon häufiger mal auch Kundinnen und Kunden erzählt. Das klingt so, als hätte ich einfach nur extrem viel Glück gehabt. Ne? Ich bin aber schon der Meinung, dass viele Sachen nur gekommen sind, weil ich mich dafür angestrengt habe. Ne? Ich habe nur in der Bar gearbeitet, weil ich mich da irgendwie gut verkauft habe, ne? Weil die mich da angenommen haben. Ne? Ich habe sogar noch in der Bar, ich habe über der Bar gewohnt. Da bin ich meiner Meinung nach auch nur in die WG gekommen, weil ich mich da angestrengt habe, ne? Weil ich irgendwie denen ja erklärt habe, dass es cool wäre, wenn ich da wohnen würde. Ne? wenn das alles so nicht gekommen wäre, dann weiß ich nicht, also ich glaube schon, dass ich mich in diese Richtung, ich glaube, Leute hätten mich wahrscheinlich in diese Richtung so ein bisschen gelotst,
ja.
Ne? Weil ich einfach nicht so so extrovertiert bin, dass ich jetzt so rumgehe und ich glaube auch an der Kunst-FH, die wir haben, da bin ich, glaube ich, gar nicht, da wäre ich, glaube ich, gar nicht so gut untergebracht gewesen. Hätte ich es geschafft. Ne? Ich glaube, dass sehr viele Leute, die ich kennengelernt habe, die da sind, einfach vom Typ her ganz anders sind. Und ich glaube nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt mit einer Mappe rumgelaufen wäre, mhm. so wie man das ja bei ganz vielen hört, angeklopft hätte, angerufen hätte, hingegangen wäre mit einer Mappe, das habe ich gezeichnet, ich möchte gerne tätowieren lernen. Das hätte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Wie das ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre später gewesen wäre, weiß ich nicht.
Aber es ist schon auffällig, ne? Also eine Tattoo-Lehre angeboten zu bekommen, ja. ist ja schon ungewöhnlich. Ja. Und dann noch in ein frisches Studio mit ordentlich ja. Laufkundschaft, das ist schon, ja. also Schicksal.
Ja.
Klingt ja. jetzt nicht übertrieben.
Ich habe natürlich, das war dann vielleicht, ja, Schicksal doch. Ich habe natürlich Edgar und Philipp kennengelernt und ich habe diesen Prozess des Studios gründen oder die Idee haben, so halbwegs mitbekommen. Ne? Ich habe zum Beispiel das Studio mitgestrichen, bevor klar war, dass ich da überhaupt anfange. Ne? Das sind Sachen für mich als Mensch oder als Freund irgendwie selbstverständlich. Ne? So, ich bin ein hilfsbereiter Mensch. Wenn jemand sagt, ey, kannst du mir helfen, bin ich dabei. Ne? Das war, das ist im Studio so, das war in der Bar so, ne? Das war auch vorher immer so. Ne? Und ich glaube, dass das letztendlich das ist, was mich dahin gebracht hat. Und was die Leute, was Edgar vielleicht dann damals auch dazu bewegt hat, zu sagen, den will ich hier haben. Ne? Weil da ist jemand, der halt was macht. So, der halt
so ein Geben, so ein freiwilliges Geben. Weil wenn der jetzt gesagt hat, du kriegst eine Lehre und dafür streichst du das Studio, ist ja schon wieder eine ganz andere Sache. Ne? Dann ist es ja selbstverständlich. Ja, das frage ich mich auch noch, wie immer Lehrlinge, was ist die weibliche Form? Lehrende.
Lernende.
Lernende Personen, Menschen. Es ist ja im Tattoo-Bereich nicht so, dass da Ausschreibungen gemacht werden und dann der Beste genommen wird. Sondern das sind ja meistens so eine Geschichten. Ne, und dann denkt man, es ist ja nicht immer der Bestzeichnendste, die Bestzeichnendste. Aber oft ist es halt dieses Menschliche miteinander. Ne? Ja. Das kannst du ja, wenn du es imitierst, wird es ja so manipulativ und irgendwie offensichtlich.
Also aus der jetzigen Sicht würde ich sagen, haben wir ja auch alle davon profitiert. Also, ne, Edgar hatte jetzt vielleicht hatte es leichter zu sagen, den will ich bei mir mit im Laden haben, dem möchte ich das beibringen. Im Zweifelsfall sage ich ihm, es klappt nicht. Dann wären wir sicherlich trotzdem Freunde geblieben, ne, weil ich jetzt auch nicht, bin kein nachtragender Mensch und ich bin jetzt auch niemand, es hätte nichts gegeben, was uns so zerkracht hätte. So, ne? Ich hätte vielleicht in seinen Augen zu wenig leisten können, dann hätte er mir das gesagt, dann hätte ich eine zweite Chance gehabt, dann hätte ich mehr gemacht wahrscheinlich, so wie ich mich kenne. Er hat mir seinen Hund anvertraut und ist irgendwie in Urlaub gefahren, ne, irgendwie für eine Zeit und hat nie schlechte Erfahrungen gemacht. Er hat mich als Freund gehabt und mir dann als Freund gesagt, ich möchte dir das gerne beibringen. Ne? Das ist natürlich, wenn man sowas hat, das ist so eine schwierige Sache, ne? Weil man oft ja auch sagt, boah, mit Freunden dann irgendwie sowas, so eine Verbindung eingehen, Geschäfte machen oder sowas, ne? Kann ja auch dann vielleicht diese Freundschaft kaputt machen. Ich glaube, das war schon so ein Vertrauen. Genau. Ich glaube, er wusste schon, dass er mit mir einfach jetzt nicht so viel falsch machen kann.
Ja.
Glaube ich.
Ich meine, bei dir ist ja auch eine gute Mischung. Ne? Der Worst Case ist ja, du bildest einen Kumpel aus, der eigentlich gar nicht taugt zum Tätowieren oder nicht zeichnen kann.
Genau,
dann hätte er auch nicht angeboten.
Dann hat man ja seine angenehmen Leute da, die abhängen so.
Ja, ein paar gute Dudes, die da sind.
Aber das ist ja auch immer die Frage, ne? Will man jetzt, also sicherlich kann man das auch ausschreiben und sagen, wir suchen jetzt jemanden, dem wir das beibringen oder der wir das beibringen. Meldet euch mal, dann hast du, weiß ich nicht, 10.000 Anfragen, dann guckst du das alles durch, dann hast du dir die besten, weiß ich nicht, 5.000 rausgesucht, dann machst du dann nochmal, halbierst du das, dann hast du 2.500. Und dann die Person zu finden, die halt auch menschlich, ne, und auch so vom, ich glaube auch nicht, dass jeder Mensch wirklich so dafür gemacht ist, für diesen Job. Ne? Ich glaube, dass halt, dass es sehr oft auch so ist, dass man erstmal da ein bisschen anfangen muss. Und wie kannst du anfangen? Also du kannst nicht an Tag 1 sofort tätowieren, zeichnen, deine Termine selber organisieren, Steuer irgendwie alles schon mal gemacht haben und dann wissen, oh ja, tätowieren ist genau mein Ding. Das sind ja so Sachen, das geht so langsam los und du ich meine, am Anfang da zu sitzen und zu zeichnen, ist ja noch das Einfachste, ja, würde ich sagen. Ne? Du hast nicht, ja, diesen, das kommt ja dann
erst im Studio sein. Wenn du das eh schon auch mochtest,
genau. Genau, im, ja, Studio sein, da musst du ja noch nicht, du musst einfach nur zeichnen. So, und wenn du das machst, dann hast du ja schon mal irgendwie das soll erfüllt. Ne?
Ja.
Wenn dann aber irgendwann natürlich Kundenwünsche dazukommen, die einen vielleicht stressen, ne, wenn irgendwann wirklich dieses, das Tätowieren noch dazu kommt, ne, wo du einmal das Handwerk natürlich, also das Technische irgendwie so drauf haben musst, aber auch dann irgendwie dieses Menschliche, du musst das auch wollen, du musst ja auch, also es gibt auch, glaube ich, Leute, die sagen, ey, mir ist das einfach ein bisschen zu wild irgendwie, ne?
So. Wobei ich habe immer den Eindruck, noch immer, und ich habe letztens, haben wir auch eine Zuschrift bekommen von jemandem, ich glaube von einer Tätowiererin, auch, man kann sich schon in dem Beruf immer noch auch sehr weird verhalten als Tätowierer, ja, und Tätowiererin, im Gegensatz zu manch anderen Berufen, wo Kundinnen dann schon sagen würden, sag mal, ja, geht's noch irgendwie? Du kannst, ja, schon eine sehr spezielle Persönlichkeit,
aber ich glaube,
sein,
dass,
als Tätowiererin.
Ja. Ja. Tätowierer. Ich glaube, dass die Speziellen,
noch, ja, noch,
ist teilweise, also ist die wahrscheinlich von der Persönlichkeit her, es leichter haben manchmal, mhm, als die, die wie ich eher ein bisschen ruhiger, ein bisschen introvertiert, ein bisschen, mhm, also ich bin niemand, der jetzt so in den Raum reingeht und sagt, so, hier bin ich, so, was geht ab?
Du machst jetzt du bist jetzt nicht die Show, die große, wenn, genau, du kommst.
Genau, so, und ja, wenn da jetzt jemand dann nach, ich habe dann ein paar Monate das alles irgendwie gelernt und mir versucht anzueignen. Da bin ich, würde ich sagen, gut drin, das so zu beobachten. Vielleicht, weil ich halt nicht so die ganze, mhm, Zeit so raus und hier und da. Ich sitze da einfach und, oder stehe da und gucke mir das an. Und irgendwann kann ich das. Und dann kommt jemand und ich kann das dann auch so wiedergeben. Oder so, ich kann mir das dann merken.
Mhm.
Trotzdem stehe ich dann da und muss dann halt irgendwie diese Zeichnung dann verkaufen, ne, und sagen, hier, das habe ich jetzt gezeichnet. Und so können wir das machen. Ne, wenn dann die Kundin, der Kunde sagt, oh, können wir das noch irgendwie, ne, dann sind das verunsichert einen natürlich. Ne? Und ich glaube, ich habe sehr viele Menschen kennengelernt in der Branche, die, wo ich sagen würde, die sind ganz anders von der Persönlichkeit. Ja. Die legen dir da was hin und sagen, guck mal, was ich gemacht habe.
Guck mal, wie geil.
Ja, also nehmen, ne, das ist ja
jetzt. Nehmen wir, oder?
Das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht unbedingt gleich so schlecht. Also, nee, ne, das ist halt auch einfach anders. Und ich glaube, dass.
Und ist auch wieder für andere Kunden, also für einen bestimmten Kundenstamm gut und ja, für andere passt es nicht.
Ja, und das ist ja auch am Anfang nicht abzusehen, ne? Also du siehst zwar, okay, der kann vielleicht gut zeichnen oder ist handwerklich, ja, begabt, aber wie soll man das testen, ne? Also, und dann hast du ja als Studiobesitzer, Besitzerin ja schon haufenweise Zeit investiert. Und ich gehe jetzt von, ja, mir aus. Wen würde ich denn nehmen? Ja. Einen Fremden, den ich nicht kenne, mit dem will ich jetzt dann mehrere Jahre zusammen da hocken. Ja. Wann sehe ich das Potenzial?
Ja.
Macht das durchaus Sinn, wie das bei dir gelaufen,
ja,
ist?
Ja,
und ich habe, ja, soziale Arbeit studiert. Das ist jetzt erstmal, also da kommt man ja irgendwie, da musste man einen erstaunlich guten NC haben dafür, ne, weil es einfach, okay, so beliebt, mhm, ist. Aber da kommt man rein. Und ich habe da sehr viele, sehr nette Menschen kennengelernt, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe. Aber das sind ja auch alle unterschiedliche Menschen. Mhm. So. Ich habe aber das, was man dann hinterher macht, der Job, den man macht, ist im sozialen Bereich. Ja. Ich habe jetzt nicht, was gemacht, was so nichts mit Menschen zu tun hat. Ne? Also ich habe in der Bar gearbeitet oder in einem Restaurant.
Ja, du bist
gearbeitet.
Jetzt nicht Sozialgruppe.
Genau, und ich habe ja diese Leute, Edgar und Philipp, kennengelernt da. Ne? Das war wahrscheinlich einfach wirklich dann das Ding, ne? dass das so unterstützt hat.
Voll, weil du meintest, ins Tattoo reinkommen, es ist ja auch, dass man in das spezielle Tattoo-Studio reinpassen muss. Ne? Mhm. Also eine, ja, andere Persönlichkeit hätte da nicht eine Woche ausgehalten oder die anderen hätten den nicht akzeptiert. Ja. Ne? Also es ist ja von Studio zu Studio total unterschiedlich, deswegen macht es ja total Sinn, das aus dem Freundeskreis oder im Umkreis zu nehmen.
Und man sieht es ja auch, ne, dass einfach ganz oft Leute irgendwo anfangen und dann wieder gehen.
Mhm.
Und das ist auch völlig in Ordnung. Ne?
Hattest du schon am Anfang dann irgendeine Art Duktus? Also hat sich da irgendwie schnell was rauskristallisiert?
Mhm.
Wenn man bei dir jetzt bei Instagram guckt, dann Es gibt so Wachstum, das sieht man natürlich, aber du hast jetzt auch nicht so viel mehr drin gelassen, als dass man da deine ganz
blutjungen Anfänge noch sieht. Sachen rauszunehmen, weil, ja, ich dann auch, wenn man da selber mal durchguckt, irgendwann denke, also wenn ich das eine Motiv oder sowas ähnliches, ne, schon irgendwie, weiß ich nicht, dann 30 Mal, ja, gemacht habe, so in abgewandelter Form, die Sachen meiner Meinung nach werden ja auch immer besser, ja, ne, und verändern sich. Und
kann man die erste Rose rausnehmen?
Also es gibt oft Leute, die mir Referenzbilder schicken von Tattoos, die ich schon mal gemacht habe, die dann 3-4 Jahre her sind. Mhm. Und das ist eine ganz andere Arbeit. Ne? Das hilft mir dann nicht unbedingt. Aber ich würde sagen, dass es sich, ich weiß nicht von wann die erste, ich glaube so 2017 auch so die ersten Bilder, die ich in Schwarz-Grau oder in Schwarz gemalt habe, schon sehr in die Richtung gehen von dem, was ich jetzt mache. Das ist alles ein bisschen einfacher gewesen, mhm, so klar, also ja, kleiner, nicht unbedingt. Es war ein kleineres Format irgendwie so, weil natürlich die Aufgabe, meine Aufgabe war jetzt, einfachere Tattoos zu zeichnen, die ich auch tätowieren kann. Ne? Und ich habe dann irgendwann angefangen, auf die dieses Löschpapier, was in einem Stencil-Papier drin ist, dieses Backpapierzeug, das braune, das habe ich einfach bemalt, weil das lag da halt rum, das hat nie jemand gebraucht. Ich habe mir das immer da rausgenommen, das vollgemalt. Das war ja auch, ist ja auch so leicht transparent, wenn man mal irgendwie eine Referenz darunter gelegt hat oder irgendwie was von aus einem Buch, ne, also was ich irgendwo anders mal gezeichnet habe, ne, konnte ich das darunter legen und dann habe ich schon angefangen, so kleine so Flashes irgendwie zu malen. Ne? Ich würde sagen, dass die Sachen schon. Also ich glaube schon, dass man erkennt, dass das von mir ist. Mhm. Aber mit dem, also das, was ich damals zeichnen wollte, war glaube ich, viel mehr. Also man sieht ja dann einfach, ich habe damals auch schon sehr viel gesehen, bei uns im Studio, ne, bei den Kollegen und Kolleginnen. Bei Instagram sieht man halt, was andere Leute so machen und du willst das dann auch irgendwie machen. Aber ich war ja noch gar nicht so weit. Ja. Deswegen das, was ich da gemalt habe auf diesem kleinen Format, kleine Motive, ne, das waren dann auch, ne, so wie hier dann viele Motive auf einem Bild, so ein Flash, das war alles tätowierbar, theoretisch. Ne? Viele Sachen davon habe ich tätowiert. Genau.
Gab es so Leute, also du bist ja jetzt sozusagen komplett mit Instagram reingestartet in die Karriere sozusagen. Ja. Da gab es ja auch alles schon. Gab es dann schon Leute, die du dann auch am Anfang schon gefeiert hast und so nachgeeifert hast? Oder wen fandst du toll? Oder?
Aber ich könnte jetzt auch noch nicht mal unbedingt sagen, also das ist nicht mehr das Gleiche. Also wenn ich mir jetzt anschaue, man kann ja bei Instagram auch Sachen abspeichern. Mhm. Wenn ich mir anschaue, was ich damals abgespeichert habe.
Ja, genau, Motiven, das meine ich.
Also die Person, die Namen kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr drauf. Das war aber was ganz anderes. War auch schon von der Zeichnung, vom Motiv und auch vom Stil her ganz anders als das, was ich gemacht habe.
Was war so Black Traditional oder wie kann ich
das war sagen? War auch viel Neo-Traditional.
Ah, okay.
So, ja, also ich habe, weil ich glaube ich einfach diese Art und Weise, wie es gezeichnet war, so spannend fand. Ich habe teilweise auch viele Sachen auch in Farbe gemalt. Die sieht man wahrscheinlich nicht mehr. Das fand ich gut.
War ja auch die Hochzeit.
Ja, deswegen meine ich es. Ja. Genau, das, ja.
Also ich weiß nicht, damals glaube ich so Sam Clarke oder wie der heißt, ne?
Ja.
Sam Clarke. Fand ich gut. Alex Dörfler, glaube ich, fand ich damals auch schon gut. Dann habe ich das irgendwie wieder so ein bisschen verloren.
Wie hat es sich weiterentwickelt? Ist es relativ schnell in Schwarz gegangen? Oder?
Bei mir?
Mhm. Also vom Neo-Traditional?
Ich habe nicht Neo-Traditional tätowiert. Also ich habe so klein, ich würde sagen, ich habe die Sachen, die ich in Farbe tätowiert habe damals, die ich tätowieren konnte zu der Zeit, das waren kleine. Das war vielleicht eine kleine, an das, was ich mich erinnern kann. So ein Traditional Kaktus oder irgendwie eine Muschel, so Traditional Abwandlung. So, ne? Und das ist auch nach wie vor, wenn ich das mal sehe, dann, das sieht gut aus so mit den Farben, die sind alle gut drin. Aber das ist komplett anders als das, was ich jetzt mache. Und ich habe da irgendwann einfach mit aufgehört. So, es gibt bei uns im Studio andere Leute. Wir hatten Marvin irgendwann, der viel Farbing Tradition gemacht hat. Juste, die viel mit Farbe gearbeitet hat. Jetzt Domme und Philipp. Und irgendwie hat sich das dann auch bei mir einfach im Zeichnen. Ich habe es irgendwann einfach weggelassen. Ich habe irgendwann von Alicia, eine Kollegin, eine ehemalige Kollegin von uns, die hat mir mal so Stifte empfohlen, womit sie immer gemalt hat. Das war ja auch so, ich habe ja mit diesem Tätowieren lernen auch Zeichnen, also das ging alles so zeitgleich mhm. los. Vorher habe ich halt mit dem Feinliner, ne, oder was man hatte, einen Kugelschreiber halt auf, ja. auf einem karierten Block rumgemalt. Ja. Ne, und jetzt auf einmal dann loszulegen und das muss man sich ja auch erstmal alles dann
die
beibringen.
Die ganzen verschiedenen Materialien halt, ne? und so weiter.
Genau.
Ja.
Und da habe ich natürlich dann immer viel geguckt, was die anderen so benutzen und habe dann Tipps bekommen und so hat sich das dann alles verändert. Ne? Ich fand das jetzt mit so farbige Sachen malen, mit Copics fand ich auch spannend. So, das hat auch Spaß gemacht. Aber so als Tattoos irgendwann...
Jetzt bist du bei Dörfler abgebrochen zwischendurch gerade. Ja. Du fandst es gut, dann mal eine Zeit lang nicht mehr?
Ich glaube, ich habe es irgendwann nicht mehr gesehen. Einfach. Ich habe es irgendwann nicht mehr so richtig... Also bei Instagram, ne, ich fand das schon... ich finde das... Ich glaube, ich finde es wahrscheinlich immer gut. Ich finde es auch jetzt überragend gut, ne? Aber ich habe es dann irgendwann einfach, glaube ich, nicht mehr so richtig gesehen.
Mhm. Ich finde es bei ihm immer noch krass, wenn, egal wie klein der Ausschnitt ist, den man sieht, dass man es sieht. So doll. Mhm. Also ja. klar, das gibt es jetzt von vielen, das ist jetzt wahrscheinlich ein banaler Satz, aber ich finde, also da fällt es mir immer wieder auf, dass egal, jetzt wo diese Zoom-Challenge war und wo alle so von ganz, dass man so sagt, dass es drei Linien und zwei Farbflächen braucht und man weiß, dass ja. es von ihm ist, finde ich schon
voll.
Immer noch, also so... mega gut irgendwie. Dass genau, man das schafft, sozusagen mit dem Duktus, der ja trotzdem viele diesen Duktus oder viele diese Stilistik haben, aber dass ich so sehe, finde ich irgendwie immer cool. Ja.
Ich frage mich, wie dann dieser Wandel, weil das ist ja intuitiv eher, man nimmt ja nicht vor, oh, Neo-Traditional ist jetzt schon abgegrast, ich mache mal was anderes.
Ja, schwer ich glaube, erklären, dass ich halt einfach, ich glaube, dass das hat was damit zu tun, dass diese diese ganze Tattoo-Welt ist ja einfach mega viel. Ne? Und wenn du wirklich Instagram hast und zu dem Zeitpunkt war das ja, also das ist jetzt 2007, das ist jetzt ja nicht Ewigkeiten her, da war das, da waren alle da am Start, alle haben da was gemacht und es gab zwar keine, es gab wahrscheinlich keine Stories oder Reels oder sowas, denke ich mal.
Doch das dann ist, irgendwie 18 schon.
Also Reels auf jeden Fall nicht.
Nee. Aber genau, aber also das gab's, das, man konnte sich natürlich alles angucken. Und wenn du jetzt als jemand, der im Studium oder in der FH irgendwie so ein bisschen gekritzelt hat, dann in einem Tattoo-Studio, dann siehst du halt irgendwie überall Traditionals, dann siehst du überall irgendwelche Rosen, dann siehst du Leuchttürme, dann siehst du Sachen, dann siehst du Neo-Traditional. Das finde ich nach wie vor so zum Angucken alles mega toll. Ne? Und dann musst du ja irgendwie einfach anfangen, ne? Und es gab jetzt nie die Vorgabe von Edgar oder von irgendwem, dass er gesagt hat, jetzt du musst jetzt das machen oder so, ne? Ja. Oder mach mal das nicht, weil das macht der und der, ne? Irgendwann hat sich das einfach so ergeben, ne? Ich habe irgendwann einfach aufgehört, das zu machen und habe andere Sachen. Es kam, glaube ich, schon wirklich mit dieser Zeit, wo ich einfach dann da saß, mir diese braunen hier so Backpapierstreifen da vom Stencil da genommen habe und die bemalt habe. Da kann man Farbe draufmalen, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, so mit Buntstiften, das geht auch gut. Aber ich habe es halt einfach mit so Faber-Castell schwarzen Stiften dann einfach gemalt und das war das dann. Ne?
Ja, und dann macht das ja wahrscheinlich so auch die Oberfläche und alles macht ja auch was mit einem Stil.
Ja.
So was, wie detailliert man, wer sein
Papier.
Will, wie ja. grob und
so. Genau, das waren halt so kleine Sachen und ich weiß gar nicht, was das erste Bild war, was ich jetzt, oder dieser Flash, das ist ja jetzt nicht so, dass ich mir so ein Aquarellpapier genommen habe und dann so richtig traditionell so ein Flash da drauf gemalt habe. Das waren ja wirklich, das habe ich auch mal probiert, ne? Aber es war einfach irgendwie das, ne?
Mhm.
Das ist spannend, genau, dass man dann sagt, traditionell Aquarell malen, wäre das naheliegend oder das, was weitergegeben wird, aber das bei manchen eben nicht zündet. Also dass die Technik ist es anscheinend. Und du hast es dir quasi fast noch schwerer gemacht mit diesem, wie ist denn eigentlich, bist du so ein sparsamer Typ und hast dir deswegen dieses übrig gebliebene Papier genommen oder was ist die Herausforderung bei dem Papier?
Ich werde es irgendwann mal probiert haben. Weil ich glaube nicht, dass das, also für mich war das ja wirklich ein Ding. Ich habe dann da angefangen, das zu bemalen und dachte so, ey, das ist cool. Weil das halt irgendwie auch diese, so direkt schon so gestained ist, ne? So ist halt braunes Papier. Das Schwarz auf diesem Papier sieht, fand ich damals schon ansprechend, ne? Es hat so ein bisschen wie bei deinen Flash so die Farbe.
Die Haptik,
ne?
ist auch schön, ne? Also
es ist halt
so
super dünn, ne? Und wenn man da drauf malt, dann muss man wirklich aufpassen. Wenn da irgendwas, wenn der Untergrund nicht fest genug und nicht hart genug ist, dann drückst du da einfach mit dem Stift durch, da ist ein Loch drin.
Okay, du musst vorsichtig sein.
Du musst vorsichtig sein, ja.
Ist es hier so? Nee.
Warte,
hol's mir. Ich möchte es mal
dünn,
fühlen.
Ja. Und es ist von der einen Seite rau und von der anderen Seite so.
Ja, das habe ich mir gerade vorgestellt.
Glatt.
Ja. Deswegen meine ich, so haptisch ist es wahrscheinlich.
Eigentlich ist es Müll, finde ich ja.
Eigentlich ist es Müll, aber es ist halt echt und es ist sehr sparsamer Müll. Ne? Man kann es sehr klein knicken.
Das hier, Livi.
Das braune.
Ja, ja.
Das hier.
Ja. Also erst habe ich es nämlich nicht verstanden, warum sollte man das nehmen, aber jetzt, es hat eine braune Farbe.
Genau, wenn man das auf dem weißen Hintergrund...
Das braucht man ja eigentlich nicht, das ist ja nur zum Schutz.
Aber du hast jetzt hier noch...
Genau, das ist ja nur die Zwischenmoppy-Dings da.
Deswegen Backpapier trifft es eigentlich.
Ja, Backpapier ist aber halt von beiden Seiten, meine ich, glatt.
Machst du die raue oder die
Die raue Seite. Die glatte Seite geht nicht so gut.
Und die macht mit dem Faber-Castell, den man
so ein Albrecht-Dürer-Stift war das.
Das sind die Wasserlöser.
Die kannst du, auch mit Wasser
füllen. Das kann ich mir vorstellen, weil die sind so wachsig so ein bisschen.
Und die füllen halt richtig. Wenn du da dann so einen Schatten machst, und ich konnte ja damals noch nicht so gut mit der Magnum oder so auf der Haut schattieren, aber... das ging. Also man konnte dann den so ein bisschen so anschrägen und dann da auch echt ganz gute so Schattierungen drauf machen. Die habe ich tatsächlich auch diese Bilder, viele von den Bildern habe ich auch noch bei mir am Platz hängen.
Mhm. Das ist schön. Kann ich verdammt.
Ja. Und es ist ja, du malst das halt voll. Hey, man, also das macht ja keiner dann auf einem so Arches oder Papier halt. Ne? Also das rentiert sich nicht, ne? Wenn du da irgendwas probierst und dann merkst, oh, das hat nicht hingehauen, hau ich weg.
Ah, okay, das ist der Vorteil auch. Es ist, also, kostet eigentlich
genau,
nichts.
Genau, du gehst halt einfach hin. Es war natürlich, also ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass dieses Papier da permanent drin sein muss. Du kannst es einfach rausnehmen, es macht nichts mit der Stencil, mit dem Stencil-Papier, ist ja egal.
Also nicht, dass
ich habe die dann immer da einfach rausgenommen, angefangen und ja. Es ist natürlich jetzt, was das, also ich habe die meisten Sachen dann wirklich auch in Bilderrahmen einfach bei mir am Platz hängen. Mhm. Und die halten sich auch gut da drin. Ne, wenn du die jetzt natürlich in der Mappe drin hast, ich habe auch einige, die dann zu Hause rumfliegen, so, die zerknittern dann irgendwie total und dann kannst du die nicht so gut benutzen. Ne, es ist sicherlich trotzdem noch schöner als jetzt so ein Aquarellblock, der geknickt ist. Ne?
Ja.
Aber
ja, wie Butterbrotpapier.
Es war irgendwie einfach so.
Ja, ich versuche nur so, weil das nicht das Naheliegendste ist und dann jetzt zu Hause finden, warum, aber...
Ich glaube, es hatte wirklich auch was mit diesem... Es war einfach leicht. Es ist einfach braunes Papier schon.
Ja.
Es ist transparent. Ne, man kann auch... du kannst auch auf normalem Papier was gezeichnet haben zu Hause. Gehst ins Studio, legst das dahin, legst das drauf, brauchst noch nicht mal einen Leuchttisch, kannst einfach durchziehen. Ne?
Und es ist ja auch immer dann so ein... Ich weiß nicht, ob das jetzt deine erste Idee war, aber es hat ja dann auch so einen uniken Status so ein bisschen. Ja, ne? Irgendwann merkt man ja, das ist jetzt das Ding. Ja. Das ist der mit diesem braunen Butterbrotpapier. Ja.
War dir das damals bewusst?
Arzen oder so hat ja, glaube ich, auch diese Bilder mit den Röntgen. Das ist so röntgenartig aussieht, mit den Stencils, die er durchscheinen lässt.
Ja.
So kommen ja dann so Sachen, die man damit verbindet.
Also ich habe es jetzt zumindest damals nicht bei irgendwem gesehen.
Nee.
Ich weiß jetzt auch nicht, was der erste... Aber ich glaube, wahrscheinlich ist es auch nicht so ein großes Ding gewesen. Ich habe es einfach gemacht. Und es hat Spaß gemacht und es war halt auch einfach wirklich kein... Also Stifte gingen natürlich viele durch, ne? Weil du dann einfach malst und malst und malst und voll malst alles. Und dann war aber der Stift ja das Einzige, wofür ich was bezahlt habe. Ne?
Mhm. Nee, mir geht es manchmal auch, wenn ich so, weil du meintest, jetzt Acryl benutzt du jetzt, dann merke ich auch, das ist mir zu verschwenderisch. Also ich brauche Aquarell, weil es effizient ist.
Achso, du willst ja nur mit Spucke sozusagen und Pinsel malen.
Genau, deswegen kann ich es nachvollziehen.
Wird nicht so viel Farbe verloren. Ne?
Nicht so viel Farbe im Verbrauch, dann keine teuren Materialien, die mich unter Druck setzen, den Keilrahmen schon selber machen muss, haufenweise Arbeit einstecke.
Das Bearbeiten und so, ne? Also ich meine, ich hätte die Sachen damals, ich hätte jetzt auch nicht Kaffee aufgesetzt und das dann gestained oder so, ne?
Genau.
Das war halt einfach, das war einfach so. Ja. Und es sah meiner Meinung nach besser aus als auf weißem Papier, ne?
Ja.
Oder ich finde auch auf Transparentpapier zu malen auch schön, ne? Das habe ich auch gemacht, aber Transparentpapier ist halt auch dann wieder viel teurer, ne?
Ja, das will ich, das sieht. Es sind ja so Bedürfnisse, die man da intrinsisch reinsetzt und das sagt ja auch über dich als Person. Das. Hast du damals schon in diesen klar getrennten Kompositionen gearbeitet? Also dass
die Sachen sahen so ähnlich aus wie jetzt.
Ja,
also das kleinere waren Bilder. Meistens Querformat.
Mhm.
Jetzt ist irgendwie Hochformat. Aber das war damals eigentlich auch so. Also ich habe die Bilder ja bei mir am Platz hängen. Das war ähnlich.
Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf. Gibt es überhaupt mehrere Ebenen bei dir oder ist alles ganz klar getrennt? Oder gibt es Überschneidungen?
Auf dem Bild?
Ja, sowohl als auch. Also zwischen den Bildern nicht, soweit ich mich erinnere.
Nicht unbedingt, nee.
Aber gibt's, was meinst du?
Na, weil es ja stempelartig ist und alle die Abstände, also weil ich das jetzt von mir sehr, sehr kenne, dass ich keine Überschneidung habe, also dass es keine mehreren Ebenen gibt.
Ach so, nee, ja.
Das nee. Habe ich, glaube ich, erst, das habe ich vor ein paar Monaten irgendwann mal bei einem Bild, glaube ich, ist das so gewesen, dass das so ein bisschen im Hintergrund. Aber dadurch, dass es ja schon immer die Motive waren zum Tätowieren, finde ich, ne, wenn du dann halt irgendwie so die Bilder ineinander verschlingen, dann ist das nicht mehr so klar zu erkennen. Ne? Wenn ich jetzt deine Sachen mir anschaue, dann könntest, das würde ja alles irgendwie auch ganz gut auf einer Front so positioniert werden können. Ne? Die Sachen, die ich gemalt habe, so wie ich sie platziert habe auch, die hatten teilweise, das war vielleicht so ganz grob ein ähnliches Thema, aber da war, die hatten keine Überschneidungen, die hatten jetzt auch nicht irgendwie auch das Größenverhältnis oder sowas, war jetzt, ne, da, das war nicht irgendwie so, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe einfach die Lücken, ja, ich hab mit einem Bild angefangen und dann so den Rest einfach da hinzugefügt und dann die Lücken immer weiter gefüllt.
Weil diese Art, jetzt bist du.
Nee, mach jetzt.
Diese Art Stil, den kenne ich von früher jetzt noch nicht. Der ist mir dann in den letzten Jahren erst aufgefallen. Es ist ja teilrealistisch, dann Blackwork, Dotwork so ein bisschen.
Ja.
Und es sind ja.
Mit dieser psychedelischen Weichheit immer.
Ja, und von der Thematik ist es ja schon ein bisschen traditional, aber irgendwie doch wieder nicht. Irgendwie sind moderne Gegenstände drin oder so. Gibt es überhaupt einen Namen? Also nicht, dass ich den jetzt brauche, aber...
Ich würde sagen, die Sachen, die ich tätowiere, das ist schon so Black and Gray irgendwie so, ne? Mhm. Würde ich jetzt mal sagen. Also es hat sich schon noch ein bisschen verändert. Ich glaube, die waren mal ein bisschen traditioneller auch. Mhm. Ich habe eine Zeit lang auch viel mehr mit Magnum schattiert. Und dann war das irgendwann so, dass viele Leute eben dieses Stippling, ne, dieses Stippling, Dotwork, genau, ja, haben wollten.
Mann, das wollte ich mich fragen. Das war nämlich 2020.
Ja.
Als du da so einen Turn,
ja,
hast.
Ja, ich habe irgendwann, genau, ich habe irgendwann gedacht, ich
von diesem Whip-Shading,
genau,
zu diesem Stippling.
Ich kann jetzt nicht irgendwie ständig irgendwas anderes machen. Ich habe die Leute manchmal gefragt, möchtest du jetzt hier so einen Weichen, möchtest du das jetzt so haben oder möchtest du das so haben? Ne?
Du hast auf der einen Seite Wassergrau und eine Magnum genommen. Und da ein Stippling heißt mit einer dünnen Nadel.
Genau, das mache ich mit einer 0,25er Dreier.
Ja.
Und das mache ich zwar auch
und
mit
schwarz.
Grau, also ja, ach, schwarz, nee, und auch mit Greywash. Mhm. Genau, und das lief so parallel. Ich habe irgendwie so das erste Tattoo der Wahl, den ich mir tätowiert habe, der hat auch so Stippling. Das habe ich angefangen, weil das am Anfang natürlich leichter war. Dann habe ich aber auch relativ schnell das Schattieren mit der Magnum irgendwie dann drauf gehabt und das gemacht. Und das macht mir auch Spaß. Aber als ich gemerkt habe, das läuft so parallel und es fragen Leute an für diese Traditional-Sachen, ne, so ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Andere Leute wollen aber eher so dieses Stippling haben. Ich will ja jetzt nicht jedes Mal, wenn die Leute dann wegen meinen Sachen kommen, jedes Mal fragen, wegen welchen von meinen Sachen kommst du denn?
Ja.
Ne? Bei Farbe oder Schwarz-Grau ist es leicht. Du kannst einfach sagen, willst du Farbe da rein haben? Sagt die Person nein oder nur eine und dann ist das Thema durch. Aber wenn du denen dann erklären musst, ne, wenn der Stencil schon drauf ist und du sagst, oder du hast die Linien vielleicht sogar schon gezogen und du sagst, warte mal, willst du das denn so oder so haben? Habe ich irgendwann gedacht, für mich ist es, ich glaube, dass ich mehr machen kann, also auch zu dem Zeitpunkt schon, wenn du sagst, es ist jetzt 2020 gewesen, es kommt dann ungefähr hin wahrscheinlich. Ich kann mehr mit diesem Stippling, in diesem Stil, den ich da mache, so erreichen, machen, umsetzen, als in diesem Traditional mit den Schattierungen, die ich da so gemacht habe.
Das war Teil 1 unserer heutigen Episode. Schön, dass wir die Zeit gemeinsam verbracht haben. Vergesst nicht, in 2 Wochen sind wir zurück. Natürlich auf allen bekannten Plattformen, wo es Podcasts gibt. Augen zu und durch ist eine Produktion von Here and Now Studios. Executive Producers sind wie immer Sebastian Domaschke und ich, Antonia Polkin. Line Producer und Redaktion auch Sebastian Domaschke und Antonia Polkin. Ciao.